hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Gut. Hallo, hier ist Andrea von Kurswechsel. Ich habe heute zu Gast den Klaas Premke von Deichblick. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Akquise. Was hat das eigentlich mit Werten und Haltung zu tun? Und bevor wir da ins Inhaltliche einsteigen, würde ich Klaas einmal bitten, sich vorzustellen.
Ja, moin. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Klaas Premke. Ich bin Gründer und Inhaber der Bewegtbildagentur Deichblick. Uns gibt es seit 2006. Wir machen audiovisuelle Markenkommunikation. Ich selber habe keinen klassischen Werdegang oder vielleicht den klassischen Werdegang in den Medien. Ich habe sehr viel studiert, angefangen, habe sehr lange im Radio und dann im Fernsehen noch länger moderiert und irgendwann gedacht, ich mache jetzt einfach Filme und hatte Bock auf Marketing und so bin ich praktisch zur Gründung von Deichblick gekommen mit Björn Oberdeck zusammen.
Wie lange ist das her? Hast du das gerade schon gesagt?
2006, ja, habe ich schon gesagt.
Hast du schon gesagt?
Ja, 2006, also ganz schön lange praktisch.
Ich war unaufmerksam, ja. Aber wir haben da gerade eingangs drüber gesprochen. Du hast ja auch einen ganz bewegten Lebenslauf und vielleicht gibst du uns mal einen ganz kurzen Abriss darüber, was du neben Deichblick sonst noch so treibst.
Also ich habe ganz klassisch natürlich angefangen zu studieren, ganz klassisch auch abgebrochen, bin dann nach Australien gegangen für längere Zeit, habe dann da sehr schnell das Geld verloren, habe dann praktisch als Koch mich durchgeschlagen so ein bisschen, bin dann zurückgekommen, habe eine Ausbildung als Kameramann gemacht, dann eine Ausbildung als Redakteur und bin dann tatsächlich beim Fernsehen gelandet, erst bei so einem Jugendsender, Giga damals noch und irgendwann dann bei Radio Bremen hier in Bremen, habe da auch, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre moderiert und dann halt gedacht, okay, jetzt machst du dich selbstständig und versuchst es mal selber, so.
Spannend. Am spannendsten finde ich ja deinen kleinen Exkurs als Koch. Ich weiß, dass du total gut kochst und wenn wir nachher ein bisschen Zeit zum Plaudern haben, würde ich noch ein paar Sachen aus dem Nähkästchen erzählen, ja, aber nein, das lassen wir mal sein. Klaas, du bist mit Björn in einer Schnapsfabrik hier in Bremen ansässig. Hast du Lust, mal was zu der Motivation zu erzählen, was dich damals in die Schnapsfabrik getrieben hat, wie die Schnapsfabrik funktioniert und was daran so besonders ist?
Mhm. Also das Ganze war, ich glaube, vor 6, 6,5 Jahren, wo wir damals, wir hatten unser Büro damals in der Kontriskarpe und hatten das Gefühl irgendwie, wir sind so ein bisschen alleine da und wollten uns mit anderen Agenturen zusammentun und haben dann mit ein paar anderen Agenturen, Jokmok war das glaube ich, A&O, Selling Spot Studios und Urban Screen uns ganz klassisch wirklich, weil wir uns alle irgendwie untereinander kannten, auf ein Bier getroffen und gesagt, ey, lass doch mal irgendwie ein Agenturhaus gründen. Und zwar ein Agenturhaus, wo es nicht darum geht, wir machen die fettesten Aufträge, sondern ein Agenturhaus, wo es eher darum geht, wir können alle zusammen Bier trinken. Und haben dann lange gesucht und bis jetzt Mario hat ganz lange gesucht und haben dann wirklich die alte Schnapsfabrik gefunden, sind dann da eingezogen und ja, das war wirklich ein Gewinn für alle, glaube ich, ne? Weil wir uns alle total gut ergänzen, ohne aufeinander angewiesen zu sein. Ne, also wir machen alle unser Geschäft, wir haben alle unser Business im Prinzip, aber wenn ich mal was brauche, was die anderen können, sind die da und das ist total geil.
Ich war da ja auch mal ansässig mit so einer Art Think Tank von der Wirtschaftsförderung, Also wir kennen uns auch schon lange, wir haben gerade festgestellt oder mal versucht nachzurechnen, seit wann wir uns kennen, wir denken beide, es war so 2011.
Wahrscheinlich, ja. Ja.
Auch in einem Rahmen von einem beruflichen Projekt, da kommen wir aber glaube ich gleich nochmal zu. Ihr seid ja auch angetreten, um gemeinsam Pitches zu machen in der Schnapsfabrik.
Genau, ja.
Ist das nicht auch was Ungewöhnliches?
Doch, das ist was Ungewöhnliches und funktioniert auch leider nicht so wirklich.
Also, weißt du, woran das liegt?
Ich glaube einfach, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also man kann nur Vermutungen anstellen. Wir haben ein paar Pitches gehabt, die wir gemeinsam und ein paar Cases gemacht zusammen als Firmen, wo wir auch immer eine gute Rückmeldung bekommen haben. Und das war halt einmal Unglück, weil das eine hätte geklappt, aber der Konzern ist pleite gegangen. So, da konnten wir nichts für.
Ne? Vor Corona.
Vor Corona alles. So, das ist ja immer so die harte Form der Kaltakquise. Ne? Also du gehst dahin zu einem Konzern und sagst, ey, hier ist im Prinzip ein riesen Agenturverbund. Wir sind über 180 Leute in der Schnapsfabrik und haben hier eine Idee und nimm die mal, ohne einen Anknüpfpunkt wirklich zu haben. Und das ist, glaube ich, wirklich schwer. Was total gut aber funktioniert in der Schnapsfabrik, Fabrik ist, dass wir miteinander arbeiten. Ne? Also, dass wir untereinander arbeiten, dass natürlich, wenn die anderen Firmen Film brauchen, uns anfragen, wenn wir aber genauso PR brauchen, Marketing brauchen, Texter brauchen, Grafik brauchen, dass wir die fragen. Also diese Verzahnung, die ist total da und die funktioniert auch.
Wichtig war mir, das anzusprechen mit der Schnapsfabrik, weil es ja auch eher ungewöhnlich ist, dass unterschiedliche Gewerke oder auch sehr ähnliche Gewerke, und ihr seid alle irgendwie im Agenturbereich tätig, überhaupt miteinander in Arbeit kommen. Das ist, denke ich, auch mit Konzern oder kleinen mittelständischen Unternehmen auch schwierig, weil so wie ich es erlebe, wir sind ja auch in unterschiedlichen Kontexten unterwegs, fällt es den Leuten immer schwer, Wissen zu teilen, um es zu potenzieren, weil man Angst hat, irgendwas geht einem dann flöten. Ich denke aber, das ist ein ganz wichtiger Teil von Akquise. Vielleicht noch mal ganz kurz, was sollen unsere Zuhörer heute lernen? Der Podcast ist ja vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich für uns Kurswechsler, ne? Aber vielleicht auch nicht. Wir sind eine Beratungsorganisationsentwicklung. Unsere Mutter macht Software. Wir sind von Corona betroffen und Klaas und ich, wir haben uns kürzlich auf einer Parzelle getroffen von Freunden, natürlich mit Abstand, also mindestens 2,50 Meter.
Minimum.
Und haben uns nach Monaten des Nichtsehens, auch wegen Corona, einfach mal gefragt, wie es uns so geht. Und ich habe gesagt, Mensch Klaas, wie laufen denn eigentlich die Geschäfte zu Zeiten von Corona? Magst du da mal kurz ein bisschen erzählen?
Ja, es ging glaube ich, uns wie ganz vielen Agenturen, dass die Kunden erstmal im ersten Schock alles geschoben bzw. gecancelt haben, muss man wirklich sagen. Wir haben halt in der Zeit aber extrem viel Akquise gemacht, einfach tatsächlich. Und auch Neukunden gewonnen. Und wir sind eigentlich relativ safe, muss man sagen. Liegt aber auch daran, dass wir sehr divers aufgestellt sind. Also wir haben nicht einen großen Kunden, den wir beliefern. Wir haben verschiedene große und kleine Kunden und vor allem viele Kunden aus der IT, die natürlich jetzt gerade, ne, also denen es jetzt gerade gut geht, muss man sagen. Und mit denen haben wir auch langjährige Kundenbeziehungen. Und da war es dann eher so, was ich mit Akquise da meine, ist einfach, dass wir da eher versucht haben, Projekte vorzuziehen wirklich, ne? Und ein bisschen mehr Power reingegeben haben und gesagt haben, okay, macht es doch jetzt. Und mit Argumenten hingegangen sind und gesagt haben, jetzt ist genau die Zeit, um auch Kommunikation zu machen einfach, ne? Also diese Corona-Zeit einfach.
Ja, wunderbar. Bei uns Organisationsentwicklern und Beratern sieht es ein bisschen anders aus. Wir leben ja, unser Geschäft ist sozusagen der Kontakt zu Menschen. Das ist bei euch ähnlich, ja. Aber ich glaube, das ist jetzt eine These, wenn man hinter der Kamera steht, hat man ja automatisch mehr Abstand. Und wir haben unser Geschäft jetzt erstmal sozusagen ins Netz verlegt. Wir machen ganz viele Online-Geschichten, die wir vorher im digitalen Bereich gemacht haben. Aber es gestaltet sich so ein bisschen schwierig. Okay, IT läuft, ne? Aber Beratung ist gerade schlecht. Das heißt, das verbindende Element zwischen uns als Organisationsentwicklern, also Kurswechsel und Deichblick, ist im Grunde, wie machen wir Akquise in Zeiten von Corona, die gerade so uns doch vor gewisse Herausforderungen stellen. Ja. Das ist sozusagen der Aufhänger, ne?
Genau, und auch so ein bisschen, weil Akquise in meinen Augen auch immer auf einer menschlichen Ebene funktioniert und diese, du hast ja gerade schon angesprochen, ihr macht viel Webcam-Sachen, diese menschliche Ebene dadurch ein bisschen zurückfällt. Ne? Also, weil wenn ich mit Leuten an einem Tisch sitze, dann ist es sehr einfach, glaube ich, die von mir einzunehmen, wenn sie dafür bereit sind. Wenn ich vor der Webcam sitze und da auf 5 Bildschirme starre, wovon einer immer fragt, sind wir schon drauf, hört mir mich, finde ich total schwierig einfach. Ne? Und das ist so, das, was du gerade gesagt hast, diese menschliche Nähe fehlt uns halt auch total. Ne? Also, wie macht ihr das denn? Wie kompensiert ihr das denn im Endeffekt? Also gibt's da einen Trick oder hast du gemerkt, das funktioniert bei einer Webcam-Schalte? Ist Telefonieren vielleicht besser als Webcam?
Da kann ich gleich nochmal was erzählen. Erinnere mich, wenn ich das vergesse. Ich wollte einmal ganz kurz vortragen, weil jetzt gehen wir ja schon so ein bisschen ins Menschliche rein. Ne? Also Akquise, was hat das eigentlich mit Werte und Haltung zu tun? Du hast gerade vom Persönlichkeitsfaktor auch so ein bisschen gesprochen. Ich habe mal gegoogelt auf Wikipedia, wo sonst da steht, als Akquise, auch Akquisition, werden Maßnahmen der Gewinnung von Kunden oder Arbeitshelfern in Klammern am Arbeitsstrich für Taglöhnerei bezeichnet. Also wir schreiben das Jahr 2020 und da stehen noch solche Sachen wie Taglöhnerei drin. wirft auch so gewisse Bilder von Leuten, die im Vertrieb oder in der Akquise tätig sind, in meinem Kopf auf. Und Wikipedia trennt dann auch nochmal in Kaltakquise und Warmakquise. Kaltakquise ist die Erstansprache eines potenziellen Kunden, zu dem bisher keine Geschäftsbeziehung bestanden. Das ist uns, glaube ich, allen bekannt. Und dann gibt es nochmal das wird dann hier weiter definiert als, also Warmakquise, diese Variante stützt sich beim Kontakt per Telefonat oder Mail auf bekannte Bezugsstellen. Bla bla. Und dann gibt es auch noch Geschäftskundenakquise. Also ne, drei verschiedene Formen. Bevor ich dir gleich erzähle, wie wir damit umgehen, was magst du denn lieber? Magst du Kaltakquise oder Warmakquise oder Geschäftsakquise am liebsten?
Ich habe noch nie in meinem Leben Kaltakquise gemacht, okay. So richtig. Also Kaltakquise heißt ja im Endeffekt, ich rufe irgendwo an, ohne dass die mich kennen, ohne dass die meine Firma kennen und versuche denen meine Leistung zu verkaufen. Und das, finde ich, ist total schwierig. Das liegt aber auch, glaube ich, an unserer Leistung, weil das ist ja, ich glaube, das ist ähnlich wie bei euch. Wir haben halt nicht den Stuhl, den wir verkaufen, in tausendfacher Ausfertigung, sondern wir haben einen maßgeschneiderten Film. So wie ihr eine maßgeschneiderte Beratung habt. Und das kann ich nicht an irgendwelchen Parametern verkaufen, nach dem Motto, der Stuhl ist 2 Meter groß und 3 Meter breit, kauf den. Ne? Und der hat kannst du rot, gelb, schwarz haben, so ungefähr. Und deswegen ist Kaltakquise total schwierig, weil ich halt kein Produkt habe, was ich so richtig verkaufe. So, im Prinzip ist es aber so, ist ja die Frage, was Kaltakquise ist. Also ich kann mal kurz meinen ersten Akquisefall erzählen. Ja, tatsächlich, da war ich 25, 26, hatte noch keine eigene Firma oder 27 in einem Dreh, habe als Moderator in Hamburg gearbeitet und habe auf einer Gala-Veranstaltung abends die Marketingchefin eines großen deutschen Schönheitskonzerns, sage ich mal, Beauty-Konzerns kennengelernt. Und wir haben zusammen getrunken, es war ein sehr lustiger, sehr feuchtfröhlicher Abend und ich habe ihr irgendwann erzählt, weil ich vielleicht ein bisschen getrunken hatte, dass ich Produzent bin und Werbefilme mache, hatte ich da noch überhaupt nicht gemacht, keine Ahnung, nichts von. Sie meinte dann, ja, cool, und das war's aber dann auch. Und dann rief sie wirklich nächste Woche an und meinte, ja, also Klaas, wir haben hier einen Friseur aus Paris und einen Fotografen aus London, das Model aus Brasilien, die sind in 2 Wochen da, hast du Lust, da irgendwie Making-of von zu machen? Und ich war am Telefon erstmal so, okay. So, ne? Also hab dann gesagt, ja klar, ne? Also logisch. Und hab dann praktisch Leute angerufen, die das mit mir machen, die das auch schon länger können, damit ich da auch Qualität kriege. Das zeigt aber im Prinzip, dass also mein Ansinnen war an dem Abend gar nicht Akquise zu machen. Ne? Also ich fand die einfach nett, wir hatten einen lustigen Abend, wir haben ein bisschen was erzählt, ich habe ein bisschen übertrieben vielleicht einfach, ne? Aber war trotzdem der ich bin. Und das ist so dieser Nasenfaktor in Akquise. Ne? Und deswegen fahre ich mit diesem Nasenfaktor einfach seitdem gut, so, weil es einfach funktioniert seit Anfang an, ne? Mehr oder minder zumindest irgendwie.
Das heißt, man macht manchmal auch Kaltakquise, ohne dass man es überhaupt will oder vorhat. Ne?
Genau.
Aber vielleicht ist das nämlich auch genau das, was uns auszeichnet an der Stelle. Ne? Also als wir damals auf der Parzelle standen und überlegt hatten, diesen Podcast aufzunehmen, war uns ziemlich schnell klar, es ist nicht nur Expertise, die man hat, sondern letztendlich auch das nicht nur das eigene Auftreten, sondern glaube ich, dass die Menschen merken, dass man, dass wir ehrlich sind.
Ja.
So, und dass es uns nicht im Prinzip geht, irgendwie was zu verkaufen, sondern dass es uns vielleicht erstmal darum geht, die Leute kennenzulernen.
Genau.
Vielleicht noch ein anderes Beispiel von unserer Seite in Sachen Kaltakquise. Ich glaube, wann war das denn? Letztes Jahr im Mai muss es gewesen sein, oder letztes Jahr im Frühjahr, als es noch kein Corona gab, war ich auf der Women Power. Das ist irgendwie so eine Konferenz, die sich irgendwie an Männer und Frauen richtet, aber dadurch, dass es halt Women geschrieben wird, in erster Linie nur Frauen anwesend waren. Gab auch Rosen und alles war sehr rosa und so. Und da habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema digitale Transformation, neue Arbeitsformen, Methoden und Werkzeuge oder sowas, so hieß das. Der Raum war brechend voll. Ich glaube, da waren 80 Leute drin, also 80 Frauen tatsächlich und ein Mann. Aber was daraus entstanden ist, war ganz spannend, nämlich wir haben darüber durch diesen kleinen Vortrag, der irgendwie eine Dreiviertelstunde dauerte, 3 neue Auftraggeber gehabt. Der Vorteil an der Stelle war natürlich, es waren Entscheidungsträger vor Ort, die halt gesagt haben, und viele aus dem Bereich Personal, Human Resources, ne, die ja, was weiß ich, Fortbildung oder solche Aktivitäten fürs ganze Unternehmen planen. Und daraus sind tatsächlich 3 Aufträge entstanden. Und dann dachte ich, wie interessant. Also das Feedback war auch sehr positiv. Was hat die Leute eigentlich daran gereizt? Und es war tatsächlich diese Mischung aus, also ich frage dann natürlich auch mal nach, warum jetzt wir eigentlich, ja, dein Auftreten und auch das, was du uns da, was wir da lernen konnten, war spannend. Mhm. Und du hast mehrere Punkte getriggert. Und das heißt, also für mich ein wichtiges Akquise-Tool ist, das ist natürlich aber abhängig davon, wie man als Mensch gestrickt ist, sich auch mal vorne hinzustellen, vor eine große Meute, ne? Und zu gucken, wie viele Leute erreicht man da. Das heißt, ich tummel mich tatsächlich viel auf Konferenzen, entweder mit Vorträgen oder mit Workshops. Mhm. Und das ist für mich sozusagen, also eigentlich bin ich mein eigenes Akquise-Tool, weil ich das Gefühl habe, jetzt komme ich gleich zu der Frage zurück, die du vor geraumer Zeit gestellt hast, weil ich das Gefühl habe, ich kann die Leute berühren. Mhm. So, und jetzt sind wir, ne, Akquise ist das eine, das ist so ein harter Begriff aus der Wirtschaft und berühren ist natürlich so was ganz Softes und ganz Weiches. Es gibt ja auch die These, dass wir Berater bessere Akquisiteure sind als andere. Du bist ja letztendlich auch beratend tätig mit deiner Company. Und ich habe mich mit Händen und Füßen gesträubt, zum Beispiel mein Design Thinking, was total von Interdisziplinarität und Kollaboration lebt und dem Miteinander von Menschen, in die digitale Welt zu gehen. Ich habe dann aber irgendwann gedacht, so, ey, no risk, no fun, mach's, probier es aus und dann kannst du entscheiden, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe mich beim ersten Mal total abgeschottet gefühlt, weil ich sozusagen nur den Input gegeben habe und durch den Prozess begleitet habe und Co-Coaches dann sozusagen in sogenannte Breakout-Rooms gegangen sind und da mit den Teams an der digitalen Pinnwand gearbeitet haben.
Das heißt, du hast im Prinzip 20 Leute in x Kleingruppen aufgeteilt, die vor der Webcam miteinander interagieren.
Ganz genau, richtig. So, und ich saß sozusagen im Background und habe technischen Support gemacht, weil sich die Leute in den virtuellen Räumen tatsächlich auch verlaufen haben oder sich nicht mehr einloggen konnten. Und saß, also es waren 2x3 Stunden, vereinsamt vor dem Rechner und dachte, das mache ich nie wieder, weil ich habe ja den Job auch nicht umsonst, ich brauche einfach Menschen.
Ja.
Beim zweiten Mal dachte ich, okay, ich mache den Input, aber ich gehe mit in ein Team. Und den Workshop hatten wir dann über einen ganzen Tag tatsächlich von morgens um 9 Uhr bis abends um 17 Uhr mit entsprechenden Pausen dazwischen. Und ich habe zum Schluss, das habe ich in der wirklichen Welt ganz oft, wenn ich mich berührt fühle, ein Kloß im Hals und bin dann so ganz rührselig, war kurz davor wirklich zu weinen, weil ich gemerkt habe, wow, ich konnte diese Leute berühren, obwohl wir, ich weiß nicht, einer kam, ich war aus Wiesbaden, glaube ich, es waren Leute aus Hannover da, also die waren in ganz Deutschland verteilt. Aber ich hatte auf einmal das Gefühl, aha, man kann tatsächlich virtuell auch Menschen berühren. Und am nächsten Tag kam dann halt auch noch positives Feedback mit den Bemerkungen, wir werden das auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Faktor, nämlich, dass die Leute dich weiterempfehlen.
Also ich glaube, das Spannende bei dem, was du gerade erzählt hast, ist, glaube ich, dass wenn man, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt bei der Akquise, ich glaube, man kann gut Akquise machen mit Dingen, die man neu denkt. Ne, weil das, was du gerade gesagt hast, ist ja eine Sache, wo jeder gesagt hätte vor 4 Monaten, boah, du kannst Design Thinking nicht über Webcam machen, funktioniert nicht, geht nicht. So, aber im Endeffekt hast du ja damit ein neues Marketing-Tool geschaffen, weil du Firmen sagen kannst, okay, ihr seid über ganz Deutschland, den ganzen Erdball verstreut, ihr müsst aber nicht eure Leute hierher schicken, sondern wir machen das über eine Webcam. Dann hast du ja damit auch wieder ein neues Akquise-Tool gefunden, wenn es funktioniert. Ne, das finde ich total spannend irgendwie. Das ist, glaube ich, auch was bei der Akquise, glaube ich, auch wichtig ist, ist einfach, sich neue Sachen trauen.
Mhm.
Also vielleicht auch mehr trauen, als man erstmal denkt, dass man schafft, so ein bisschen.
Was habt ihr euch denn Neues getraut jetzt in Corona-Zeiten?
Wir haben tatsächlich, wir produzieren seit Corona-Anfang auf Instagram eine Sendung, kann man nicht sagen. Wir produzieren praktisch jeden Tag eine moderierte gute Nachricht. Also es gibt jeden Tag auf Instagram gibt es praktisch eine gute Nachricht des Tages, einfach um diesem negativen News-Gegengewicht was gegenzusetzen, so ein bisschen. Sonst muss man sagen, sind wir sehr schnell wieder vom Homeoffice zurückgekommen im Corona-Modus irgendwie, weil unsere Leute auch nicht so Lust dazu hatten, ehrlich gesagt. Und das, was ich mir getraut habe, ist bei Corona einfach mehr Zeit zu nehmen, ein Stück weit. Ne? Also ich habe ich habe sehr viel gearbeitet, aber ich brauche einfach für kreative Prozesse auch Zeit und habe einfach gemerkt, dass Akquise irgendwie auch über oder bestehende Kundenakquise auch funktioniert. So, also dieses, ich bin, wir reden zwar hier über Akquise, aber ich bin jetzt kein super Akquise-Profi. Also es gibt, glaube ich, auch kein Band, wo man sieht irgendwo oder kein Buch, wo drauf steht, oh, so akquirierst du richtig und dann hast du 10.000 Kunden in 2 Tagen. Das funktioniert nicht. Aber das, was ich durch Corona gemacht habe, weil ich eigentlich total ungern telefoniere, einfach total viel zu telefonieren mit Kunden. Ne, und auch total viele Webcam-Sachen und auch Teams zum Beispiel ist ein super Tool irgendwie. Da haben mich auch unsere Kunden, gut, dass sie bei der IT sind, an die Hand genommen, mir das erklärt. Das war auch ganz niedlich irgendwie. Und sowas habe ich mich halt getraut. Ne? Also einfach mal offener sein so für so Dinge, weil ich einfach wirklich genauso wie du jemand bin, der den persönlichen Kontakt brauche. Weil ich auch glaube, wenn der Kunde einen Film will und ich bei dem Kunden bin, dann will der mich auch haben, weil ich glaube, das, was wir machen, gut ist. Aber das am Telefon oder per Webcam zu erklären, wir hatten auch so ein paar Neukunden, wo das echt schwierig ist, weil ich einfach die Kunden nicht lesen kann. Ne? Ja. Also weil ich nur darauf angewiesen bin, was ich bei der Webcam sehe. Und das fand ich echt total schwierig, vor allem, weil dann ja auch oft noch der Vertrieb des Kunden dabei ist. Mhm. Ne? Und die ja ganz anders ticken. Und das ist auch so eine, haben wir im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen, so für den Vertrieb mal eine Lanze brechen. Mhm. So, ne? Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ohne den läuft ja ein Laden normalerweise nicht.
Wie ist denn dein Bild von so einem Horrorvertriebler?
Der Horrorvertriebler hat einen schmierigen Anzug an und gegelte Haare und nervt Menschen ohne Ende. Ne? Also verkauft denen alles. So, ne? Also ich sag mal böse, der Staubsaugerverkäufer, also der Horrorvertriebler. Und ich glaube halt, dem ist nicht so, weil wir haben lange für einen großen Zeitungskonzern gearbeitet, also haben da die Bewegtbild-Unit geleitet und aufgebaut. Und da haben wir die gesamte Vertriebsmannschaft auch kennengelernt. Und das waren unfassbar empathische Menschen. Ne? Also ich glaube, ein guter Vertriebler hat ganz viel Empathie für seinen Gegenüber, weil er total schnell reagieren muss und sehen muss, gerade wenn die mehrere Produkte verkaufen, was will der mein Gegenüber? Ne, und natürlich verkaufen die und natürlich wird das immer von der Kreativseite immer so ein bisschen belächelt nach dem Motto, ja, du bist der Verkäufer, ich bin der Kreative. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es unfassbar schwierig, gute Akquise zu machen oder guten Vertrieb zu machen. So, und ich habe da riesen Hochachtung vor für so Leute.
Hast du denn, ich habe gestern, wie gesagt, mal im Internet so ein bisschen gegoogelt zum Thema vor allem Akquise, Werte und Haltung und wie macht man wertschätzende Akquise, ne? Mhm. Dazu gibt es einfach überhaupt gar nichts. Und habe dann aber auch was gefunden, neben einem Podcast, das, ich will jetzt auch hier keine Referenzen nennen, weil ich hier niemanden bashen möchte, aber da sind zum Beispiel solche Sätze drin wie wirke freundlich, menschlich und authentisch. Was macht das mit dir, wenn du das liest? Stell dir mal vor, du bist jetzt ein Startup oder Klaas Priemke steht am Anfang seiner Karriere und liest so einen Rat. Also wirke freundlich, menschlich und authentisch.
Verstell dich, sozusagen. Finde ich furchtbar. Also finde ich ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz schlimm. Ich glaube auch, den Zahn muss man allen mal ziehen, dass jeder Akquise kann. Das kann nicht jeder. Punkt. So, ich glaube nicht, dass ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Maße lernbar, aber du kannst Empathie nicht lernen im Endeffekt. Mhm. Ne? Und ich glaube, entweder man ist ein empathischer Mensch und kann sich auf andere Leute einstellen oder halt nicht und dann hat man vielleicht andere Qualitäten. Das muss ja auch nicht jeder Akquise machen.
Wie ist das denn in eurer Bude? Wie würdest du das einschätzen, wenn du es in Prozenten sagst? Wer ist gut in Akquise und wer nicht? Oder ich weiß nicht, wie ich die Frage anders formulieren soll.
Wer ist bei uns gut in Akquise und wer nicht? Also ich glaube, Björn und ich sind beide gut in Akquise. Wir haben beide eine andere Zielgruppe tatsächlich. Also es gibt Kunden, die tatsächlich auf Björn anspringen und da ziehe ich mich zurück. Und Kunden, die auf mich anspringen, da zieht er sich zurück. Das ist ganz lustig so, ne? Das ist so, ich glaube, wir sind da beide gut drin. Ich glaube, ich bin für ganz viele Kunden auch nicht der Richtige, weil ich super schnell in meinen Gedanken springe und sehr schnell Ideen entwickle und den Kunden dann oft auch mit Ideen überfordere. Und das wollen manche Kunden einfach nicht. Ich sage, okay. Ne? Björn ist halt jemand, der eher darüber nachdenkt und erst sagt, ja, dann gucken wir mal. Und das finden manche andere Kunden toll. So, ne? Aber
geht ihr denn zu zweit los in Akquisegespräche? Also jetzt sind wir bei ich weiß nicht, ich nenne es jetzt einfach mal Warmakquise oder der erste Kontakt ist hergestellt. Die Leute wollen euch sehen, entweder in Real Life oder jetzt über Microsoft Teams. Sitzt ihr dann zu zweit vor der Kamera oder wie funktioniert das?
Manchmal zu zweit, aber tatsächlich kann man das schon echt total an der Mail lesen, die man bekommt. Also okay. Ich finde, man kann an der Mail schon merken, was das für Leute sind. Es gibt also Leute, die einfach schreiben, ich will einen Film, ne? Und Leute, die ihre Idee ausformulieren und wo du merkst, okay, die haben sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht und dementsprechend verteilen wir das dann einfach.
Wer geht dann wohin?
Das hängt auch mal. Also es gibt Kunden, um die wir uns reißen und Kunden, um die wir uns nicht reißen. Ne? Also das ist aber wirklich, das ist dann auch abhängig davon, wer gerade wie viel zu tun hat. Ne? Also mir zum Beispiel, ich finde es immer interessanter, wenn der Kunde ein dröges Thema hat.
Okay.
Ne? Also weil das mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn jemand ankommt und sagt, ich habe 10 Sportwagen und will davon einen geilen Film haben. Also da kann ich eine Kamera hinstellen und einen Praktikanten, das wird ein toller Film, weil die 10 Sportwagen schön sind.
Das hat jetzt keiner von deinen potenziellen Kunden gehört.
Nein, ne? aber wenn ich, also deswegen ist zum Beispiel IT für mich so ein Feld, was ich total spannend finde, weil die Themen einfach unfassbar dröge eigentlich sind. Ja, und die schön zu verpacken und auch, weil ich die oft auch nicht verstehe. Ja, dann kommen Kunden zu mir und sagen, wir haben das und das Produkt. Und ich so, ach krass, okay, muss ich mich da erstmal einlesen. Das finde ich total interessant und total spannend.
Gut, du lernst gerne Neues dazu.
Genau, ja. Ich bin total neugierig einfach auch. Ne? Ich finde es einfach total toll, hinter Kulissen zu blicken und Sachen zu verstehen.
Ich glaube, das zum Beispiel ist auch eine ganz wichtige Grundlage, um wenn man bei dem Thema Akquise bleibt, du sprachst von Empathie. Ich glaube, Empathie funktioniert ohne Neugierde am Gegenüber nicht. Also du musst, also das ist meine Meinung, wenn ich nicht versuche zu ergründen, was meinem Gegenüber wirklich wichtig ist und die Bedürfnisse hinter den Bedürfnissen herauszufinden, also wenn ich die Motivatoren nicht kenne von solchen Menschen, kann ich denen letztendlich auch nicht helfen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, ne, wenn man nochmal bei diesem Satz bleibt, den ich da gerade vorgelesen habe, wirke freundlich, menschlich und authentisch. Ist das genauso für die Katz, wie wenn ich jetzt einfach eigentlich gar kein Interesse daran habe, an meinem Gegenüber und an den Themen, die derjenige bewegt. Unsere Zeit, die fliegt nur so. Oh. Wir sind schon 28 Minuten im Gespräch. Ein paar Minuten haben wir noch. Als wir uns auf der Parzelle getroffen haben, ne, haben wir ja festgestellt, Expertise zählt. Ich glaube, wenn man dir so zuhört, wird's klar. Ich habe auch mit dir schon gearbeitet. Ne? Wir haben gerade festgestellt, seit 2011 kennen wir uns. Ich würde da komme ich später nochmal drauf zu. Und der Rüssel, also der Nasenfaktor, spielt eine große Rolle. Und dass man dann auch ein Gefühl kriegt, wer geht denn jetzt eigentlich wohin? Wir machen es beispielsweise auch so, dass wenn jetzt Anfragen kommen von Kunden, also erstmal haben wir Portfolios, hier jeder einzelne, der Berater, Scrum Master und Anforderungsmanager auch, also von HEC Mutterseite. Und wir haben natürlich auch unsere Expertisen, was weiß ich, wenn es ums Thema Innovation geht oder Teambuilding, dann wird Frau Kufus gefragt oder wenn es um Organisationsentwicklung geht, dann ist Frank Wulfes, den wir gerade kennengelernt haben, stark, gibt noch ein paar andere Kollegen. Und wir gehen in der Regel, versuchen wir zu zweit in Akquisegespräche zu gehen, weil nämlich genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, der eine findet mich besser und der andere findet dann, es gibt eine Frank Düsterbeck, den wir gerade kurz getroffen haben, uns beiden brauchst du nicht zum Kunden zu schicken gemeinsam, weil der Kunde, es klebt dann an der Wand und hat eigentlich gar keine Chance mehr. Also wir gehen getrennt.
Ja, okay.
Also da gab es tatsächlich auch mal so das Erleben, dass wir bei einem Kunden waren, also ich sozusagen als Zweite, unabhängig von Frank und der Kunde hinterher sagte, wieso schickt ihr mir denn eigentlich so einen zweiten Düsterbeck auf den Leib? Und genauso Einfühlungsvermögen spielt da, glaube ich, auch eine große Rolle. Ne? Nicht nur, was kann ich eigentlich? Oder bei uns stellt sich auch häufig die Frage, was will ich eigentlich dazulernen? Ne, das ist ja auch wieder dieses Thema Neugierde. Ich gehe mit und höre mir das an. Aber der Kunde hat oder die Kundin hat die Möglichkeit, sich wirklich auszusuchen, wer denn jetzt besser passt. Also beispielsweise, wir waren auch mal zu dritt in einem Kundengespräch und da war ganz klar, da war ich auch mit Frank Düsterbeck drin und noch einer Kollegin. Die haben die Kollegin genommen. Also ich glaube, es war auch so ähnlich, so zwei pushy Menschen, ne, bringt's nichts. Und ich glaube, ich bin auch eher jemand, der, ich bin dann halt auch so, wie ich jetzt hier sitze und nicht anders. Und ich ziehe mir auch keine Anzüge an oder Kostümchen oder so, sondern ich gehe, wenn das Wetter entsprechend ist, gehe ich auch in meinem karierten Hemd zu einem Kunden, damit der gleich sieht, womit das zu tun hat. Ja. Das Lustige ist, dass du damit halt auch Sachen aufbrichst. Also ich war mal ganz am Anfang, ich bin jetzt seit 3 Jahren hier bei Kurswechsel, bei einem großen Automobilhersteller, bei dem sozusagen in der Verwaltung alle mit Kostümen und Anzügen rumrannten und ich bin dann da aufgeschlagen mit meinem Tattoo und mit meinen Haaren und mit meinen Anziehsachen und das hat die Leute total neugierig gemacht und die haben dann gefragt, was machst denn du hier eigentlich, weil ich sozusagen so ein Störfaktor war und das war auch ganz spannend, weil man damit auch noch auf eine andere Art und Weise letztendlich auf seine Company aufmerksam macht.
Ja,
ne?
Klar.
Genau.
Ja, und im Endeffekt willst du ja auch die Kunden haben, die mit dir arbeiten wollen. Ne? Das ist halt auch, also ich sitze ja jetzt auch hier gerade im T-Shirt, ich gehe auch zu Kunden im T-Shirt, ne? Also und gehe aber auch ein Hemd, weil ich auch gerne Hemden trage, aber würde zum Beispiel nie einen Anzug anziehen, weil ich das einfach nicht bin. Und weil ich auch nicht, ich will halt nicht die Kunden haben, die bei der Filmagentur erwarten, dass da jetzt so ein Marketing-Typ mit Anzug rumschleicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also.
Triffst du denn auf solche Kunden auch?
Ja.
Ja, und dann? Und dann sagen die, du kriegst ganz viel Geld und du machst das jetzt, was machst du dann?
Nee, wir sind immer schon sehr selektiv bei unseren Kunden gewesen tatsächlich. Also es gibt Sachen, Branchen, für die ich nicht arbeiten würde, wenn Werte und Normen der Kunden nicht übereinstimmen, würde ich nicht für die arbeiten. Ich habe das Glück so ein bisschen, glaube ich, dass ich mit sehr vielen Menschen klarkomme, mich auf sehr viele Menschen einlassen kann. Und wenn mein Gegenüber meint, dieses Geschniegelte steht zu ihm, also wir haben auch für Unternehmensberatungen schon gearbeitet, die genauso gestriegelt waren, die das aber auch waren. Ne? Und das ist so, das ist, glaube ich, das, was du auch meintest. Man muss selber bleiben und ehrlich bleiben. Und wenn der Typ das lebt, in einem Anzug geschniegelt und das geil findet, dann soll er das machen. Ich will ja nicht über ihn richten. Er muss nur nicht wollen, dass ich so rumlaufe. Ne? Wir haben genauso aus der Logistikbranche einen Kunden, der mich immer so halb anbrüllt. Ne? Und der im Prinzip, wenn er neue Aufträge hat, ruft er an und sagt, Klaas, ich habe eine Idee, komm vorbei.
Mhm.
So, und dann komme ich vorbei. Und dann ist er aber auch so, dass wenn ich ihm sage, ja, die Idee ist richtig schlecht, das kannst du so nicht machen, dass er das auch gut findet. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei einer Akquise, weil du auch über Werte und Normen gesprochen hast, dass man ehrlich ist einfach zum Kunden. Ne? Also ich sag Kunden ganz häufig, das funktioniert so nicht, das können wir nicht machen. Ne? Und das muss man, glaube ich, auch machen, gegenüber dem Kunden ganz ehrlich sein, weil das ist ja ähnlich wie bei euch. Wir haben, ne, das wichtigste Akquise-Tool ist der zufriedene Kunde. So, und wenn der Kunde zufrieden ist und dann weitererzählt, ja, die sind ganz cool, die können irgendwie ein bisschen was, das ist das beste Akquise-Tool, was wir wünschen können. Ne, also ich habe heute Morgen erst wieder eine Mail bekommen von einer Kundin, die einen Film einer Freundin gezeigt hat, die total begeistert ist und die jetzt fragte, ob wir uns mal treffen können per Webcam. So, ne? Aber das ist genau das, was, glaube ich, Akquise ausmacht. Und das glaube ich, kriegt man nur hin, wenn man ehrlich zu sich selber ist, zu seinen Werten steht, auch eigene Werte hat einfach und die vertritt und dem Kunden gegenüber gnadenlos ehrlich ist. Und wenn der Kunde blöd aussieht jetzt bei uns im Filmbereich, dann sage ich dem das auch und sage, sorry, das Hemd ist echt nicht schön. Das kannst du nicht machen. Ne? Also weil du auch ein gewisses Image natürlich auch mal verkörperst. Und deswegen sind wir da gnadenlos ehrlich. Das ist wahrscheinlich genauso wie bei euch. Also wenn ein Kunde überzogene Vorstellungen hat und sich denkt, oh, nach dem Design Thinking will ich aber einen Umsatzplus von mindestens 100% haben, da musst du ja auch ehrlich sein und dem sagen, ey, sorry.
Ja, das ist einer der ich glaube, Slide Nummer 4 in der im Input-Präsentation ist, wir arbeiten ja bei Design Thinking ganz stark interaktiv, die Arbeit fängt jetzt erst an, weil die Leute denken, also es ist sowieso mal eine Schwierigkeit, das ist auch, ich kann es auch nachvollziehen, man will natürlich auf der anderen Seite auch nicht viel Geld ausgeben, ne? Kauf günstig ein und trag es heim, ist dann so das Motto, ne? wo ich dann auch sage, Leute, ihr glaubt, ihr holt uns, also das bezieht sich nicht nur auf Design Thinking, sondern auch wirklich auf solche Themen wie Organisationsentwicklung oder Teamentwicklung. Das ist ein Starting Point. Ihr holt uns hier rein als Berater, aber wir werden das, was ihr versucht seit 5 Jahren irgendwie zu retten oder weiterzuentwickeln, nicht in 2-Tages-Workshop abhandeln können.
Ja.
Und das Erstaunen ist dann immer groß und es ist, finde ich, unglaublich spannend, dass die Annahme besteht, da kommt jetzt einer, der wird's richten und dann ist die Welt in Ordnung und wir haben ganz viel Kohle gespart. Das funktioniert natürlich auch nicht. Und wir gehen auch ähnlich vor mit Ehrlichkeit, das bedeutet ja auch Mut.
Genau.
Ich hab's überlegt, darüber, worüber wir sprechen. Also wir arbeiten, oder Kurswechsel sagt, wir machen Arbeit wertevoller und wir orientieren uns an den Scrum-Werten. Das ist einmal Fokus, nämlich sich wirklich auf das zu fokussieren, was das Gegenüber braucht, weil sonst muss ich es nicht machen. Dann Respekt, das ist extrem wichtig, ein respektvoller Umgang, Offenheit. Ist ganz wichtig, Mut, auch mal Dinge zu sagen, die fürs Gegenüber unangenehm sind und letztendlich Selbstverpflichtung, nämlich das, was man tut, mit 100% zu machen. Und so schätze ich dich übrigens auch ein. Ne? Und ich glaube, das sind einfach ganz, ganz wichtige Faktoren. Und ich habe auch für einen Fernsehsender sollte ich eine große Veranstaltung moderieren. Ich habe unglaublich viel Zeitinvest in die Briefinggespräche mit der verantwortlichen Person gesteckt und habe mich dann nach 3 Ansätzen, als sie nämlich zu mir sagte, sie sind die Dienstleisterin und tun, was ich ihnen sage, also es war O-Ton, habe ich gesagt, sorry, ich bin da raus, weil wir wollen hier über New Work sprechen. Das hat was mit einer Haltung zu tun und das passt für mich überhaupt nicht. Und da bin ich hier auch in meiner Bude total froh, dass wir diese Freiheit haben, auch entscheiden zu können, wo es für uns aufhört. Ne? Anstatt sich zu verbiegen. Ich glaube, da tut man sich sozusagen in der Folge auch überhaupt keinen Gefallen damit, wenn man nicht so agieren kann, wie es seinen Werten und Normen entspricht.
Ja. Ja, vor allem wenn du auch das Gefühl hast, dass der Kunde dich nicht wertschätzt, ne? Das ist ja auch eine Sache, die wir auch im Eingang besprochen haben, dass man sich immer überlegen muss, wie nerv ich denn Kunden mit Akquise nicht, ne? Also darum, ne? Also der Kunde, klar, will man akquirieren und will man irgendwie neue Aufträge bekommen, aber man muss sich natürlich auch überlegen, wie schaffe ich es denn, dass der Kunde nicht genervt ist von meiner Akquise? Das schaffe ich, glaube ich, nur, wenn ich langfristig mit Ehrlichkeit agiere. Ne? Wenn der Kunde am Nachhinein merkt, irgendwie, wie du dem vorher sagst, also nach den 2 Tagen sind alle Probleme weg und die sind halt nicht weg, dann sagt er sich auch, sag ja, sorry, die buche ich nie wieder.
Ja,
ne? Und im Grunde, wenn du, aber ich, also meine Erfahrung ist, wenn du ehrlich bist zu dem Kunden und sagst, und das habe ich schon oft gemacht, dass ich gesagt habe, ja, Film ist total sinnvoll, also in unserem Fall, Film ist total sinnvoll, aber ganz ehrlich, deine Website ist grausig. So, und bevor du keine gute Website hast, lass das mit dem Film.
Mhm.
Ne, spar das Geld, tu das in die Website, ruf wieder an, wenn die Website steht. Wir können dir gerne, wie die alte Schnapsfabrik, eine Firma sagen, die das kann. Aber und das sind so Sachen, die, wo wir gemerkt haben, da ist der Kunde total dankbar für, weil ganz viele Agenturen und ganz viele Dienstleister machen genau das, was der Kunde von einem will. Und der Kunde ruft mich ja an, weil ich eine Expertise habe.
Mhm.
Ne? Also das ist ja so wie bei dir, der ruft dich ja an, weil er irgendwas wissen will, eine Beratung will, weil er ein Coaching will. Und wenn ein Kunde kommt und sagt, ich weiß alles, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Weil da muss er mich nicht haben. Ich bin nicht derjenige, der sagt, der alles abnimmt, was der Kunde sagt. Und wenn es gut ist, ist es gut. Es kann ja auch sein. Aber ich finde, man muss da total sich mit kritisch auseinandersetzen. Und dann hat man auch einen Kunden gewonnen, der länger bleibt einfach, ne? Von dem man länger was hat und der dann auch als Multiplikator dient.
Mhm. So. Das ist jetzt schon fast ein schönes Schlusswort. aber bevor wir sozusagen die Schotten dicht machen, ne? Thema war heute Akquise, was hat das mit Werten und Haltung zu tun? Vielleicht nochmal als kleine Summary oder Zusammenfassung. Fakt ist, es geht nicht nur darum, Expertise zu haben und die Bereitschaft, die immer weiter aufzupimpen. Also dieses, wir müssen dazulernen, um letztendlich Leute adäquat beraten zu können, egal in welchen Bereichen. Ich glaube, das kann man auch auf jedwede Company oder auf jedwede Branche beziehen. Was ganz wichtig ist aber auch, ist die Haltung, die dahinter steht. Wir haben festgestellt, es geht ganz viel um die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln, empathisch zu sein, offen zu sein, den Mut zu haben, auch ehrlich zu sein und die Leute letztendlich angemessen zu beraten. Und was ich halt nochmal ganz wichtig finde, ist auch Fragen über Fragen zu stellen, um die wahren Bedürfnisse und Probleme herauszufinden, die man dann letztendlich gemeinschaftlich löst.
Genau.
Klaas,
ja.
Würdest du mich oder Kurswechsel weiterempfehlen? Und wenn ja, warum?
In welchem Kontext auch immer. Würde ich tatsächlich, weil ich einfach glaube, dass ihr total offen für alles seid und dass ihr einfach, wir kennen uns jetzt auch schon länger und ich weiß ja, wie du auch tickst und wie du drauf bist. Und ich glaube, das ist so, um eine letzte Sache zu sagen, noch ganz kurz, weil wir das ein bisschen vergessen haben. Du kannst zuhören und das ist ein total, total wichtiger Aspekt in der Akquise, in der gesamten Geschäftsbeziehung und deswegen würde ich euch ohne Probleme weiterempfehlen, weil ich glaube, wer zuhören kann und das adaptieren kann, der findet dann auch Lösungen, gemeinsame Lösungen, alleine Lösungen, wie auch immer.
Mhm. Und die Frage kannst du mir jetzt auch nochmal stellen?
Ja. Andrea, würdest du denn mich weiterempfehlen? Muss ich es so sagen oder muss ich die Frage anders formulieren?
Nein, die Frage ist ganz hervorragend formuliert. Also im Grunde kann ich dir genau das Gleiche wiedergeben wie du mir. Ich würde dich als Person weiterempfehlen, was ich tatsächlich auch tue. Und ich würde auch Deichblick weiterempfehlen, weil ich Björn ja auch kenne. Ich nehme euch auch in eurer Unterschiedlichkeit wahr, aber ihr habt eine ähnliche Haltung. Also wir zwei haben eine ähnliche Haltung. Ich glaube, sonst würden wir hier auch gar nicht sitzen. Zu den Dingen, ich nehme dich als total ehrlichen Menschen wahr. Wir gucken uns, während wir hier reden, tief in die Augen die ganze Zeit. Und ich finde, es ist eine Verbindung spürbar. Wir nehmen das, was wir hier tun, sehr ernst, aber haben trotzdem Spaß dabei. Und mal jenseits deiner Professionalität, du hast ja in meinen alten Rollen, hast du ja mehrere Sachen produziert. Und die waren nicht nur technisch einwandfrei, sondern ich fühlte mich immer total gut aufgehoben und ich habe durch Klaas eigentlich gelernt, mich frei vor der Kamera zu bewegen, was jetzt auch nochmal zu sagen. So, ja, fein, dann würde ich sagen, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen, 42 Minuten, 17 Sekunden, das ist ein bisschen drüber als das, was wir uns vorgenommen haben. Ich hoffe, liebe Hörer des Kurswechsel-Podcasts, ihr seid genauso inspiriert, wie wir hier hoffentlich rüberkommen. Aber ihr wisst ja, wir verhalten uns authentisch und ehrlich und freuen uns wie immer auf Bemerkungen, Anmerkungen, Kommentare, Feedbacks und die Sachen, die wir dann noch anderweitig vermerken wollen, findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank, hier ist Andrea von den Kurswechslern zusammen mit
Klaas von Deichblick, Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.